ARD.
Otz. Graffiti-Künstler, Schmierfink, Rebell.
Manche Bullen haben mich speziell auf dem Kicker, mich brutal zusammengeschlagen haben und nicht nur einmal die deutsche Schäferhund auf mich gehetzen sollte.
Eine Podcast-Serie in 5 Teilen. Freitag, der 1. Oktober 1999 gegen 20 Uhr. Walter Fischer wird in einer S-Bahn von 2 Sicherheitsleuten aufgegriffen. Der Vorwurf? Fahren ohne gültigen Fahrausweis. In den Nachrichten schildert die Sozialpädagogin Barbara Udovirella den Vorfall.
Er ist mit dem Zug gefahren, hat eine gültige Fahrkarte gehabt und die Zeugin, die ihn begleitet hat, hat mir gesagt, er wurde aus dem Zug rausgeholt, die Arme ganz stark nach hinten gedreht.
Die HVV und Hofmann und Zeugin, die haben ja schon mal versucht, Platz zu machen oder tot zu schlagen.
Man hat das Licht gedimmt, dann hat man Schläge gehört, ihn wimmern, dass er eine Fahrkarte habe. Also mir ist ganz schlecht geworden. Der hatte über den ganzen Körper verteilt, überall ganz dicke rote Striemen, an den Beinen, auf dem Rücken, auf diesem Schulterblatt war das schon ganz dick blau unterlaufen. Dann hat er eine offene, blutende Wunde gehabt am Bein, als ob da jemand reingetreten war. Offene Schürfwunden an der linken Hand und eine Platzwunde am Kopf.
Ein toter Sprüher ist ein guter Sprüher.
Dieser Übergriff 1999 ist der Höhepunkt einer Eskalationsspirale, die sich seit seiner Ankunft in Hamburg immer weiter zugespitzt hat. Es sind die Jahre, in denen aus Walter Fischer Otz wird. Das ist Folge 3, Unter Druck.
Das Hamburger Schanzenviertel. Überall Geschäfte. Sushi kann man hier essen oder Schnitzel. Und Spraydosen kaufen. Doch noch ist es zu früh. Die Läden sind noch nicht offen.
Walter Fischer kommt irgendwann Anfang der 90er nach Hamburg. Mit Umwegen. Über Lübeck zum Beispiel. Meine Heimatstadt. Hier sind auch ein paar sehr alte Smileys zu finden. Hamburg mausert sich damals gerade zu einer der Graffiti-Metropolen Deutschlands.
Moin. Komm rein.
Jo.
Wir besuchen Thomas Brutscher in seinem Laden Under Pressure.
Uns gibt es seit 1997. Wir sind sozusagen ein Hip-Hop-Laden, der so ein bisschen die Hip-Hop-Kultur repräsentiert in ihren verschiedenen Segmenten mit einem großen Schwerpunkt auf Graffiti. Mhm. Und jetzt, über die Jahre, sind dann die anderen Segmente gewachsen. Bei Farben waren wir halt immer schon sehr, sehr gut.
Und Walter Fischer, hast du den hier in deinem Laden kennengelernt oder schon früher?
Wie ich ihn genau kennengelernt habe, erinnere ich mich nicht mehr. Ich habe halt seine Kunstwerke sozusagen oder sein Graffiti wahrgenommen. Aber auch damals, dass nicht alles auf eine Person assoziiert. Also in den ganz frühen 90ern waren wirklich 30, 40 Meter lange Dinger am Hauptbahnhof. Eine Wand, die damals von keinen anderen Sprühern gemacht wurde, weil das wirklich eine sehr präsente, schwierige Wand ist. Und die hätte ich zum Beispiel gar nicht mit den Smileys oder mit den anderen Zeichen zusammengebracht.
Die 90er Jahre. Da ist Graffiti unter dem Dach der Hip-Hop-Kultur in den Großstädten Deutschlands angekommen. Und ein ziemlich aktiver Sprüher dieser Zeit, Walter Fischer, mit seinen Smileys.
Wobei man auch sagen muss, dass zu dieser Zeit in der Graffiti-Szene er nicht als ebenbürtiger Künstler wahrgenommen wurde.
Denn er macht es anders. Hat nichts mit den Graffiti-Styles der Zeit zu tun. Sprüht aber trotzdem. Später wird die Szene ein Anknüpfungspunkt für den Einzelgänger Otz. Denn Graffiti
ist wahrscheinlich das gewesen, was seiner Kunst oder Arbeit am nächsten kam.
Walter Fischer sprüht Smileys, andere Symbole und politische Parolen. Dann erste Schriftzüge. Als Under Pressure die Ladentüren öffnet, ist Otz schon überall. Und er kommt immer wieder vorbei und kauft Dosen.
Es war so eine Anlaufstelle für ihn auf seinen Rundwegen durch die Stadt.
Weißt du noch ungefähr, was damals eine Dose gekostet hat? Das war ja noch Markzeiten in den 90ern.
Ja, seine Lieblingsdose hat 7 Mark so gekostet.
Was war das für eine Lieblingsdose?
Schwarz. Schwarz hat er gekauft. Das waren die Zeiten, da hat er ausschließlich mit Schwarz gearbeitet.
Weißt du, wie er sich das finanziert hat?
Vom Mund abgespart auf jeden Fall. Also der hat ja Sozialhilfe bekommen und hat, glaube ich, gegessen vor allen Dingen, also hat auch viel in Suppenküchen und solchen Sachen gegessen. Mhm. Oder auch bei Leuten, die er kannte. Und hat wirklich, glaube ich, jede Mark gespart sozusagen, damit er sich das irgendwie leisten kann. Deswegen war er auch so sparsam mit der Farbe.
Thomas Brutscher nimmt eine Dose in die Hand.
Also das zum Beispiel Fatcap-Papier.
Spraydosen haben unterschiedliche Aufsätze. Fatcaps machen besonders dicke Striche mit viel Farbe.
Aber damit ist die Dose halt einfach 4-mal so schnell leer mit dem Ding. Genau, und das ist ein Skinny Cap.
Walter Fischers Wahl zu Beginn der 90er ist deswegen das Skinny Cap für eine dünnere Strichführung mit weniger Farbe. Die sind effizienter, wenn man nicht so viel Geld hat und auf Menge sprüht.
Ich weiß nicht, wie viele Smileys man aus einer Sprühdose kriegt. Es sind sehr viele.
Das alles bis hier war vor meiner Zeit. Das Golden Age, wie das Jahrzehnt im Hip-Hop auch genannt wird, habe ich nicht miterlebt. Nur, was aus ihm erwachsen ist. Als ich Ende der 90er dazugekommen bin, war Hip-Hop längst keine Nische mehr. Graffiti in der gesellschaftlichen Akzeptanz ein Stück weit angekommen. Auch in Werbung, Videoclips und Zeitschriften. Graffiti war überall.
Das war in den frühen 90er Jahren noch ganz anders.
Graffiti wurde in großen Teilen der Gesellschaft als was ganz Übles, was ganz Illegales wahrgenommen. Und so war eigentlich auch immer die mediale Berichterstattung.
Diese Schmierereien sind für uns Schäden in Millionenhöhe, die wir zu beseitigen haben.
Viele Spray-Guerilleros gilt, nicht die legale Wand, die illegale Action ist die Botschaft.
Graffiti bleibt Reizthema Nummer 1.
Insgesamt muss festgestellt werden, dass das Unrechtsbewusstsein der Graffiti-Schmierer doch sehr tief gelegt ist.
Wer die Sprayer für Umweltzerstörer hält, der hat in jedem Falle recht, auch wenn ihm manchmal ganz gut gefällt, was die Hip-Hops an die Wände zaubern.
1995 ist der Druck der Öffentlichkeit auf Polizei und Senat so groß, dass eine spezielle Ermittlungsgruppe gegründet wird. Offiziell die EG 956. Der Name auf der Straße, die Soko Graffiti.
Politisch war es hochgehängt. Letztlich hat sich der Innensenator damals durchgesetzt und hat gesagt, nein, er will, dass da was passiert.
Der ehemalige Kriminalhauptkommissar Rolf Winko war damals der Leiter der EG 956.
Wir erreichen ihn per Videocall. Er ist gerade nicht in Hamburg.
Wir haben uns da nun organisiert innerhalb der Gruppe und haben erstmal zwei Leute praktisch gehabt, die überhaupt die Buchstaben lesen konnten. Die anderen haben dann die Vorladungen gemacht und die Anzeigen eben quasi bearbeitet und die normale Ermittlungstätigkeit gemacht. Und dann hatten wir noch zwei Kollegen. Ja, die hatten auch eine Neigung dafür. Die sind dann in die Schulen gegangen und haben da Präventionsunterricht gemacht. Ja, und so lief so etwa das Geschäft.
Und dann gab es da Arbeiten im, ich nenne es mal, im Feld.
Es wurden auch Durchsuchungen gemacht und dergleichen. Also so in Einzelfällen geht natürlich alles. Und das haben wir natürlich auch gemacht. Schließlich wollten wir auch erfolgreich arbeiten.
1995. Im Gründungsjahr der Soko veröffentlicht die Bild-Zeitung eine Artikelreihe, die in die Zeit passt. Stockt die Schmierfinken. Walter Fischer bekommt eine ganze Seite.
Dieses Zeichen,
ein Foto mit einem O und einem Z und einem Punkt,
100.000 Mal an Hamburger Wände geschmiert, war er's.
Daneben ein Pfeil zu einem Foto von Walter Fischer.
Quasi schon mit einem Balken, aber solche Großporträts, wo dieser Balken eigentlich lächerlich ist.
Es ist das erste Mal, dass sein Gesicht gegen seinen Willen öffentlich gemacht wird.
Also es war so jemand, wenn du den mal gesehen hast, den hast du dir auch gemerkt. Es war keiner, den man so vergessen hat. Das heißt, da wurde er dann sehr bekannt.
Dieses Foto wird ab jetzt jahrelang immer wieder in der Presse auftauchen. Mal mit und mal ohne Balken.
Olli ist Hamburgs Graffiti-Opa. 44 Jahre. Da ist man für Hip-Hop-Music und Breakdance zu alt. Sein Leben begann auf der grauen Seite. Heimerziehung, jahrelanger Tramtrip durch Asien, dann ab ins Schanzenviertel. Sozialhilfe. Aber fürs Brain reicht's.
Eine kurze Einordnung zu Olli. Das war in den 90er Jahren lange eine Lesart von Walter Fischers Zeichen. Ein Wegbegleiter erzählt mir, er hat auch selbst auch mal Olli dazu gesagt. Ein anderer meint, er steht für ohne Liebe. Aber fragt man Walter Fischer 2013, sagt er, die Bild-Zeitung hätte sich das ausgedacht.
Die Bild-Zeitung, die habe ich mal da angenommen bei meinen Prozessen, was das heißt und so. Da haben sie gesagt, mit euch rede ich gar nicht und so, gell. Haben die nicht genervt und so, ja, wie heißt es jetzt? Da haben sie gesagt, ja, heißt es Olli oder was heißt es sonst? Ja, wenn ihr meint, es heißt Olli, dann heißt es eben Olli, damit es Ruhe gibt. Ne?
Mhm. Es wird immer wieder gefragt, ne? Was das heißt.
Ja, wie sagt man, die Bildschau, die hat immer recht.
Also Walter hat immer probiert, ein bisschen nebulös zu sein mit allen seinen Geschichten. Und deswegen kann ich manchmal das nicht einschätzen, wo er quasi sich da so einen Scherz draus macht. Und vielleicht kann er es selber auch gar nicht einschätzen.
Was auch immer dahinter steckt. Die Soko hat Walter Fischer und seine Zeichen natürlich auch schon auf dem Radar.
OZ war ja schon immer in Hamburg geschmiert. Das war ja ganz fürchterlich. Und ja, er war aber nicht die Zielperson. Also er fiel natürlich dadurch mit auf. Es war sehr klar erkennbar, wer das war.
Da kommt ein älterer Mann, schmächtig, mit Fahrrad, nachts.
Ja, na, könnte Fischer sein. Und natürlich fiel er genauso in das Raster und wurde dann mit abgearbeitet, wie alle anderen auch. Also wir haben da keine Sonderfahndung nach Walter Fischer gemacht. Sondern wir haben natürlich erkannt, das wurde immer mehr und immer mehr, und haben dann überlegt, wie kann man da argumentativ mal eine Strafe erwirken und wie kann man da auch versuchen, ihn habhaft zu werden.
Otz sprüht weiter, jede Nacht. Immer wieder wird er festgenommen, vor Gericht gestellt und auf Bewährung verurteilt. Zu 18 Monaten, zu einem Jahr. Ihre Taten sind ein psychologischer Aufschrei, sagt ein Richter. Sein Anwalt, Christian Helmke, geht immer wieder in Berufung. Ins Gefängnis muss Walter Fischer nicht. Noch nicht. Doch 1997, im späten Oktober, passiert es.
Bestimmt sind Sie auch schon irgendwo irgendwann dran vorbeigekommen, an dem Zeichen OZ bzw. Oli in Knallfarben auf eine Hauswand oder einen Brückenpfeiler oder sonst wohin gesprüht. Diese Graffiti wird man in Zukunft wohl nicht mehr sehen. Der Sprayer wurde nämlich von der Polizei geschnappt. Florian Huber weiß mehr darüber.
Keine Wand war vor ihm sicher. Tausendfach prangt Oli, so die offizielle Aussprache, von Hamburgs Mauern. Der Urheber, ein Seriensprayer. Gestern Abend wurde er vor seiner Wohnung in Hamburg verhaftet. Mit 47 Jahren ist er der Oldie in der jugendlichen Sprayer-Szene. Schon seit Jahren signiert er geradezu zwanghaft eine Wand nach der anderen. Der Polizei war der Sozialhilfeempfänger damit wiederholt aufgefallen. Doch trotz mehrerer Verfahren griff er immer wieder zur Dose.
Der Festgenommene hat mehrfach in Hamburg seinen Tag gesprüht.
Rolf Winko im Fernsehen.
51 Fälle können wir ihm nachweisen. Er ist mehrfach vorgeladen worden, also ist mehrfach auf seine Straftaten hingewiesen worden und hat renitent und einsichtig weiter gesprüht.
Genau deswegen und weil eine alte Bewährungsstrafe widerrufen wird, kommt Walter Fischer in Untersuchungshaft für 6 Monate. Der nächste große Prozess. Es geht darum, ob er richtig ins Gefängnis muss, für länger. Und die Welt schreibt etwas, das bis heute nachwirkt.
Hamburgs schlimmster Graffiti-Sprayer steht vor Gericht. 48-jähriger Sozialhilfeempfänger angeklagt. 120.000 Stellen in der Hansestadt beschmiert.
120.000. Diese Zahl wird von nun an immer wieder in der Presse zitiert. Sie wird bis zu seinem Tod nicht größer werden. Auch wenn Otz noch jahrelang weitersprüht. 120.000, auch heute noch.
Geschätzte 120.000 Mal hat sich Walter F. alias Oss schon auf den Hauswänden und Gehwegen der Stadt verewigt. Der Sachschaden soll in die Millionen.
Mehr als 120.000 Mal ist ein Zeichen zu sehen, schätzt die Polizei.
In den vergangenen
120.000 Mal, so schätzt die Polizei, prangt es auf Brücken, Wänden und Telefonzellen in Hamburg.
Und dann geschieht noch etwas Einschneidendes. Zum ersten Mal wird Walter Fischer nach den Buchstaben benannt, die er die ganze Zeit in Hamburg sprüht.
Sprayer Otz. Er fühlt sich verfolgt.
Mir wird klar, er ist nicht losgelaufen und hat seinen Künstlernamen gesprüht, sein Alias.
Muss der Sprayer Otz ins Gefängnis?
Die Bild-Zeitung? Otz, Deutschlands schlimmster Schmierfilm.
Die Welt. Otz kann es nicht lassen.
Die Bild. Sprayer Otz schlug wieder zu.
Das Abendblatt. Otz in der Nacht geschnappt.
Er hat nicht gesagt, ich bin Otz. Die Presse hat das gemacht. Und ab dann war Walter Fischer Otz. Bis heute. Auch für mich.
Bis 98 hieß es immer derjenige, der Oss spräht. Und 98 hat sich das geändert und dann hießen sie plötzlich Oss. Und also es war so eine Fokussierung plötzlich auf einen Menschen, der verschandelt unsere Stadt. Und ich frage mich, wie geht man denn damit um?
Was soll man machen, ne?
Ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde, wenn überall stehen würde, ich sei ja Hamburgs schlimmster Punkt.
Der schlimmste Oberschmierfinker.
Ja.
Ja, was soll man machen, ne?
Was man jetzt machen soll? Schwierig zu sagen. Viele würden jetzt aufhören. Jetzt, wo ihn die ganze Stadt kennt. Sich immer alles wiederholt. Sprühen, Prozesse, Berichterstattung. Immer gegen ihn, er immer gegen an. Lange, bevor er für diese Unabdingbarkeit gefeiert wird. Und Walter Fischer ist, bis auf ein wenig Support von Einzelnen aus der Graffiti-Szene und seinem Anwalt, immer allein. Oder?
Das ist so ganz gut, so. Da kann ich auch ein bisschen steuern, falls Sie mal nach links gucken oder so.
Ach so. Okay.
Also, Sie können sich jetzt erstmal vorstellen und
ja.
Wie Sie heißen. Und wer Sie sind.
Mein Name ist Barbara Udo Vrella, Bill kennt in der Szene unter Udo, nicht mit Udo, sondern Udo, die ersten drei Buchstaben meines Nachnamens. Und ich bin Sozialpädagogin und bin zwar in Rente, aber ich mache immer noch weiter die Einzelfallhilfen.
Barbara Udo Vrella. Die habt ihr ja schon Anfang dieser Folge in den Nachrichten gehört. Sie hatte eine wichtige Rolle in der Graffiti-Szene. Ende der 80er bekam sie eine Sondergenehmigung für eine Baubaracke, um dort mit Jugendlichen zu arbeiten.
Naja, und die Baracke war beschmiert mit Nazisprüchen und Klosprüchen, wie man sie ja von den öffentlichen Toiletten kennt. Und in den benachbarten Fachhochschulen für Grafik und Gestaltung und freie Kunst habe ich dann Zettel ausgehängt und habe dann gesagt, wer die Baracke gestalten will, kann das machen. Material stelle ich zur Verfügung, Honorare habe ich nicht. Und dann kamen die ersten Sprüher.
Aus der Baracke entwickelt sich ein Jugendtreff und ein Projekt. Sie nennt es Hip-Hop Hamburg.
Also sie war die Mutter der Graffiti-Szene, das kann man so sagen und das beleidigt sie auch nicht, wenn sie das hört.
Erinnert sich der ehemalige Leiter der Soko Graffiti, Rolf Winko. Denn vor allem, wenn es in die Auseinandersetzung mit Polizei und Justiz geht, steht Udo den Jugendlichen bei, setzt Schreiben auf, vermittelt in Konflikten, macht Anwälte fit, wie sie sagt.
Es waren alles ihre Küken und sie hat da die rausgeholt und alles beschönigt. Und in ihrer Rolle war sie gut.
Sie gründet im Hamburger Stadtteil Hohenfelde einen weiteren Treff auf einem Schulgelände. Und auch hier macht sie möglich, dass draußen an den Lärmschutzwänden legal gesprüht werden darf. Eines Tages steht Otz vor dem Zaun.
Und dann rief einer, dass der Kaffee durch ist, und hat gesagt, wenn Sie wollen, dann können Sie auch mit rein Kaffee trinken. Ich trinke keinen Kaffee, ich trinke nur Tee. Ich sage, Tee habe ich auch noch.
Also sitzen sie drin an ihrem Schreibtisch und reden. Draußen die Sprüher.
Naja, dann haben wir uns unterhalten und irgendwie kam das Gesicht mir auch noch so aus der Vergangenheit so bekannt vor. Ich sage, Sie haben Doppelgänger in Indien. Wo denn? Ich sage, Madras. Der erinnert mich kolossal an Sie. Wann denn? Dann habe ich ihm das Datum genannt, das Jahr. Ne? Da war ich auch in Indien, in Madras. So klein ist manchmal die Welt, ne? Das ist witzig.
Walter Fischer kommt immer wieder. Sie trinken gemeinsam Tee oder Kaffee und schnacken. Und siezen sich dabei immer.
Und dann hat er mitgekriegt, dass ich mit Jugendlichen den anstehenden Prozess besprochen habe. Und auch, wie man wieder was wegkriegt und so weiter. Und dann hat er mich gefragt, ob ich auch zu seinem Prozess mal mitkommen könne. Ne?
Da sein Anwalt stets in Berufung geht, konnte er Otz bisher vor einer langen Haftstrafe bewahren. Was die Presse wiederum aufgreift.
Sprühfetischist zum x-ten Mal erwischt.
Wir können ihn doch nicht an die Kette legen, sagt ein Polizeisprecher. Und spricht damit aus, was mancher sich wohl mittlerweile wünscht.
Auf frischer Tat erwischt. Und wieder musste die Polizei ihn laufen lassen.
Bin ich nach Hause gekommen, denk, was ist das denn? Nachrichten angeguckt. Da wurde Otz abgeführt, das wurde gezeigt. Ne?
Hamburger Abendblatt, 13. August 1999. Der als besonders hart geltende Amtsrichter Ronald Schill sagte dem Abendblatt, es ist verheerend, wenn eine Gesellschaft mit ansehen muss, wie eine Stadt von so einem Mann verschandelt wird. Ein Paradebeispiel, wie der Staat von einem Rechtsbrecher vorgeführt und veralbert wird, sich zum Narren halten lassen muss.
Richter gnadenlos, wie ihn die Presse nennt, wird noch eine größere Rolle in Walter Fischers Leben spielen.
Also man las gefühlt jeden Tag in der Zeitung, Otz der Schmierfink hat wieder zugeschlagen.
Kerstin Herrnkind. Die Journalistin, die Walter Fischer für das Abendblatt 1999 interviewt hat.
Die Presse hatte sich auf Otz, auf Walter Fischer, richtig eingeschossen. Ich fand, was die Bild-Zeitung gemacht hat, war eine regelrechte Kampagne. Und ich finde, dass die Presse in großen Teilen versagt hat, dass sie diese Hetze betrieben hat. Und ich glaube, man hätte ihm mit viel, viel mehr Milde begegnen müssen. Sowohl in der Presse als auch die Justiz.
Thomas Brutscher von Under Pressure kann sich noch gut daran erinnern, was die Art der Berichterstattung über Otz bei manchen ausgelöst hat.
Das führt natürlich auch bei bestimmten Leuten dann zu dem Gefühl, dass der machen kann, was er will. Und jetzt werde ich dem mal zeigen, was los ist. Und ich nehme mich jetzt mal dem an und hau dem eine runter oder so. Also, Selbstjustiz halt, ja.
Ja, wir haben immer so Kinderbilder so in Richtung Kopf gehauen. Wenn ich die so gemacht hätte, die hätten mir den Schädel eingeschlagen. Ne?
Es gab immer wieder Übergriffe und es gab auch immer wieder harte Übergriffe und ich glaube, er ist auch mehrmals ins Krankenhaus gekommen.
Ja, manche Bilder, die haben mich speziell auch im Kicker mich brutal zusammengeschlagen haben und nicht nur einmal.
Die Hetze und Gewalt verändert etwas in Walter Fischer. Seine Sicht auf die Dinge.
Und Hochbahn, der U-Bahn und so, Wache und so und dergleichen, das sind schon eher irgendwie faschomäßig drauf, kann man sagen. Ne? Mhm. Das sind voll die Graffiti-Hasser, sind das. Das ist schon eine politische Aussage, was sie bringen, gell? Mhm. Wir werden alles aus in Deutschland wieder sauber machen, ne? Ohne Rumgeschmäre und dergleichen. Und dann ist das für mich schon dann eine Aufforderung, was dagegen zu tun. Ne?
Und in ihm wachsen Feindbilder und eine innere Welt, die voll ist mit Gegnern. In der alle Uniformierten von Hitler schwärmen. In der alles sauber sein muss.
Die sind irgendwie farbscheu. Vielleicht kommt das auch von der Vergangenheit, von der deutschen Vergangenheit. Ne? Vielleicht Adolf, den ja Vorbild, ne? Da war ja auch alles mehr oder weniger dick und besser sauber, ja. Oder von außen sauber und von innen verkommen. Mhm. Mit Vergaser und dergleichen, ne? Oder Leute umbringen oder KZ und so. Ja? Mhm. Da waren sie weniger sauber. Ja?
Irgendwann beginnt Walter Fischer seine Gedanken niederzuschreiben. Manchmal auf Notizzetteln, manchmal als Brief, zum Beispiel aus der Untersuchungshaft. Einige dieser Texte sind bekannt, die meisten nicht.
Die Sauberkack-Nazis wollen uns vorschreiben, wie wir zu ticken haben. Fickt euch selbst. Die Justiz ist eine Maschine und die Staatsverbrecher in Uniform sind ihre willigen Vollstrecker. Wer nicht der Nazi-Norm entspricht, wird von diesem System erbarmungslos und gnadenlos der Treibjagd zugeführt.
Als ich die Notizen das erste Mal lese, bin ich platt. Das hat ja nichts mehr mit dem wortkargen Walter Fischer aus dem Interview zu tun. Oder dem Sprüher, der Symbole und kleine Parolen sprüht. Viele Texte sind so wie dieser, gegen seine Gegner, alles Nazis. Andere klingen wie ein Manifest für Sprühen.
Der freie Raum in der Natur ist meine, unsere Bühne. um der grauen Betonwelt etwas entgegenzusetzen. Die bunte Natur als Vorbild. Wenn den sterilen Betonköpfen das nicht in ihre saubere, tote Denkwelt passt, ist das deren Problem. Unsere Welt ist die Farbe der Natur und nicht einheitsgrau, kackebraun, arisch weiß. Es lebe der Frühling, zusammen mit Sprühling und Have a Good Feeling. Viva der illegalen, entarteten, fröhlichen und bunten Schmierkunst. Jozef.
Jozef. Josef mit einem Otz in der Mitte. So nennt sich Walter Josef Fischer manchmal selbst. Und auch Freunde reden ihn so an.
Wenn Otz Ende der 90er Jahre ein Gericht betritt, ist das Fernsehen da. Fotokameras blitzen. Neu ist, Walter Fischer nutzt die mediale Aufmerksamkeit, um zu zeigen, wie er sich fühlt. Mit einem Vergleich.
Warum verstecken Sie sich?
Weil ich Jude bin, deswegen.
Krampfhaft umspannen die knochigen Finger ein Blatt Papier. Ganz dicht hält der Sprayer Walter F. den Bogen vor sein hageres Gesicht. Gleichsam als Schutzwall gegen neugierige Blicke. Und die Botschaft, die der hohlwangige Mann mit dem Zettel ausdrücken will, steht in großen, ungelenken Buchstaben darauf geschrieben. Ich, Jude. Was das für eine Bewandtnis haben soll, wird nicht klar. Wie gestört ist dieser Mann?
Du hast ja auch mal eine Weile bei Prozessen immer dieses Ich Jude auch als Schild getragen. Und ich glaube, viele haben das nicht verstanden, haben das Gefühl, so was redet der jetzt von der Nazizeit? Also, wieso redet der davon, dass er Jude ist? Und die fanden das, glaube ich, so ein bisschen spleenig.
So hat Andreas Blechschmidt damals Walter Fischer im Interview darauf angesprochen. Und ja, hier schießt Otz völlig übers Ziel hinaus. Bei allem, was Walter Fischer erlebt hat und wie krass seine Erfahrungen mit Gewalt, Ausgrenzung und Hass auch waren, das ist eine Relativierung des Holocaust. Egal, wie es gemeint war.
Ich habe mir schon was dabei gedacht. Diese ganze Hetze und Verfolgung. Und haben sie auch so also als Jude da irgendwie gefühlt und so. Oder als Roma oder sonst welche Leute. Zum Vergleich, weil die auch mich brutal zusammengeschlagen haben und nicht nur einmal. Und der deutsche Schäfer hat auch nicht gehetzt und so. Okay? Mhm. Die haben auch noch zugegeben, diese Scheigen da, die erzählen, dass sie immer, wenn er richtig aufgerollt wird, und, so, okay? Und dann haben die irgendwie vergleicht. Okay? Mhm.
Otz wird in diesen Jahren immer wieder von Psychiatern untersucht. Und deren Diagnosen sind eindeutig.
Walter F. ist manchmal in Affektsituationen vermindert schuldfähig. Sein abstraktes Denkvermögen ist unterentwickelt.
Er sieht sich gefangen in einem gefühlskalten Leben. Dieses Gefühl verfestigte sich in der Überzeugung, in einer Faschistenwelt zu leben.
Er war ja bereit, eine Therapie zu machen. Wurde ja immer behauptet, will er gar nicht. Ist gelogen. Ich war mit ihm im UKE.
Im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
Und der Psychiater war erstaunt, wie reaktionsschnell er war. Er hat das extra so eingerichtet, dass er an so einer Malgruppe vorbei musste. Und das hat ihn natürlich mächtig interessiert. Und dann fragte er, was das für Leute sind. Ja, die haben ein Drogenproblem. Und dann wurde er nachdenklich und dann sagte er, dann ist wohl die Sprühdose meine Droge. Und dann erschrak er sich über seine Worte und der Psychiater riss die Augen auf, so nach dem Motto, oh, so eine schnelle Selbsterkenntnis, ist ja krass, der Typ, ne? Und dann hat er angeboten, mit ihm eine Therapie zu machen. So. Und er sagte, da hat er schon Bock drauf, dahin zu gehen, weil man auch malen kann und so, ne?
Aber dazu kommt es nicht. Als die Therapie losgehen soll, wird er wieder verhaftet. Und das übliche Spiel folgt. Berufung durch die Verteidigung, Otz auf freiem Fuß und sprüht weiter. Die Presse fragt mit großen Überschriften, warum der nicht eigentlich endlich eingesperrt wird.
Und dann kommt dieser Oktobertag 1999, an dem Walter Fischer arglos in der S-Bahn sitzt.
Ich glaube, sagen zu können, das ist natürlich das Ergebnis dieser Hetze gewesen, die gegen ihn betrieben worden ist. Und diese Sicherheitsleute haben das schlicht in die Tat umgesetzt.
Hamburger Abendblatt vom 4. Oktober 1999. Vera M. sagte bei der Bahnpolizei als Zeugin aus. Sie schildert den Vorfall so. Gegen 20.15 Uhr hätten zwei Mitarbeiter der S-Bahn-Wache Walter F. aus einem Zug gezerrt.
In ihrem Büro am Bahnsteigende hätten die Männer Walter F. 20 Minuten lang misshandelt. Die haben das Licht gedimmt. Dann hörte ich immer wieder ein Klatschen und Wimmern, sagte Vera M. Danach sei Walter F. blutend vom Bahnsteig geführt worden.
Die Sicherheitsleute wollten ihn zwingen, Sieg Heil zu rufen, habe der völlig verängstigte Otz ihr berichtet, sagte Vera M. Die wussten, dass er sich einmal als Jude ausgegeben hat.
Der war nicht in der Lage, eine Tasse zu halten. So war der zusammengeschlagen worden. Er ist immer aufgestanden, musste kotzen, also eine Gehirnerschütterung. Ne? Und weil er Angst hatte, dass die S-Bahn-Wache rauskriegt, wo er wohnt, hat er behauptet, er ist obdachlos. Und dann rief er mich an, die wollen mich entlassen. Ich sag, welche Station? Und dann habe ich angerufen, habe gesagt, wissen Sie was? Dieser Mann ist bestialisch zusammengeschlagen worden. Wenn er heute von Ihnen entlassen wird, dann stehen Sie morgen genauso in der Zeitung wie die S-Bahn-Wache, die ihn zusammengeschlagen hat. Überlegen Sie sich das gut, ob Sie das mit Ihrem medizinischen Gewissen vereinbaren können. Ja, die haben ihn 10 Tage noch behalten. Ne?
2 Jahre vergehen bis zum Urteil. Wegen gefährlicher Körperverletzung werden die beiden Wachleute zu 18 und 14 Monaten Haft verurteilt. Auf Bewährung. Das war kein Ausraster, sagt der Richter. Es war eine Art Bestrafungsaktion.
1999 war der Angriff der S-Bahn-Wache. Das ist ja dann ein extremer körperlicher Verletztheit. Warum danach weiter sprühen? Sie hätten sie auch totschlagen können.
Ich wollte aber nicht mal aufhören. Ne? Aber da, nachdem ich mich da zusammengeschlagen habe und diese Hetze, war für mich dann doch ein Antrieb. Ne? Da habe ich mir gedacht, ja, euch werde ich es zeigen. Ne?
Otz macht da weiter, wo andere eine Grenze ziehen würden.
Ey, wenn du dir immer hier mal jemand reinziehen willst, also zum Thema absolute Hingabe, ein Bild im Duden suchst, dann ist das Otz.
Sagt der Musiker Jan Delay. Denn es zeigt sich, dass Otz sich nie von seinem Weg abbringen lässt, inspiriert auch andere. Auch über die Graffiti-Szene hinaus. Und das hört ihr in der nächsten Folge. Das ist Otz, Graffiti-Künstler, Schmierfink, Rebell. Eine 5-teilige Doku-Serie von mir, Kai Sieberding und Sven Stillig. Alle Folgen hört ihr schon jetzt in der ARD-Audiothek. Wenn euch die Serie gefällt, sagt es gern weiter und lasst uns ein Like da. Vielen Dank.
Skript, Sound und Regie Kai Sieberding. Skript, Recherche und Dramaturgie Sven Stillig. Erzählstimme Melina von Gagan. Zitatstimmen Vanessa Wohlrath und Joachim Dix. Originalmusik von Philipp Püschel und Kai Sieverding. Redaktion Christian Lerch, Joachim Dix, Rebecca Leiter. Hospitanz Lisa Ehrenburg. Produziert von Audiophil für SWR Kultur, NDR Kultur und ARD Kultur. Besonderer Dank geht in dieser Folge an Christian Helmke, Miroslav, Mirko Reißer und Kai von Appen.
Ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Ihr kennt bestimmt Banksy, den berühmten Street-Art-Künstler und seine Bilder. Das Mädchen mit dem Ballon zum Beispiel oder den kleinen Judo-Kämpfer, der Putin aufs Kreuz legt. Banksy ist ein echtes Phantom. Es gibt viele Rätsel um seine Person und niemand weiß, wer er ist. Egal, wo er auftaucht und seine Kunstwerke hinterlässt, löst er einen wahren Hype aus. Die Journalistin Ortrun Schütz hat für ihren Podcast Banksy, Rebellion oder Kitsch seine Geschichte umfangreich recherchiert. In Banksys Heimatstadt Bristol konnte sie Menschen interviewen, die ihn schon sehr lange oder sogar persönlich kennen. Sie ist nach London, Hamburg, New York, Bethlehem und Kiew gereist. Orte, an denen Banksy seine Kunstwerke hinterlassen hat und die wie Kultobjekte verehrt werden. Banksy, Rebellion oder Kitsch, exklusiv in der ARD-Audiothek. Hört doch mal rein.